Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Elisabeth Nier, der Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Einen schönen guten Tag.
Hallo, Herr Frenzel.
Wir haben heute mit Verbrechen zu tun. Der Angriff auf einen Politiker, der krankenhausreif geschlagen wurde am Abend in Bremen, der AfD-Politiker Frank Magnitz. Das wird uns beschäftigen in dieser Stunde. Und natürlich der große Datenklau, der große Hackerangriff auf Politiker und Prominente. Ein Verdächtiger ist verhaftet, das ist die Nachricht dieses Vormittags. Und in diesen Minuten erklärt sich das Bundeskriminalamt in einer Pressekonferenz zu den Hintergründen. Zwei Verbrechen, Frau Nier, aber leider können wir diese Sachen, glaube ich, nicht allein der Polizei überlassen, oder?
Nee, da geht es auch darum, wie sich die einzelnen Verbraucher verhalten. Ja, man hat eine Marktmacht als Nutzer von Social Media. Auch das spielt eine Rolle, welche Sicherheitsstandards sich durchsetzen. Und ich glaube, beim Thema Gewalt gegen Politiker stehen wir auch erst am Anfang. Also kann man linke und rechte Gewalt eigentlich gleichsetzen? Bisher haben viele gesagt eher nein. Also ich glaube, das sind Diskussionen, die jetzt gerade erst anfangen.
Genau, es erfordert eine gesellschaftliche Debatte, glaube ich, in beiden Feldern. Und eine Debatte, und das ist dann vielleicht die gute Möglichkeit, die wir hier im Radio haben, egal ob man das noch gut über UKW empfängt oder auch als Podcast, die Sie vielleicht auch in der Zeitung haben, die man etwas differenzierter führen kann als in kurzen Tweets und schnell abgesendeten Nachrichten. Wir werden das hier heute probieren. Elisabeth Nier ist mein Gast. Ich bin Corbina Frenzel. Wünsche einen schönen guten Tag. Es gibt eine ganze Menge Fragen um den großen Datenklau. Wie konnte es passieren, dass von fast 1000 Politikern, von Journalisten, von Künstlern persönliche Daten, Fotos, private Chats und vieles mehr an die Öffentlichkeit gelangen konnte? Das Bundeskriminalamt hat erste Antworten. Es gibt einen Tatverdächtigen. Vor wenigen Minuten hat eine Pressekonferenz dazu begonnen. Unsere Korrespondentin hört gerade noch aufmerksam zu und wir schalten sie dann später zu uns in die Sendung, sobald sie da erste und weitere Informationen hat. Bis dahin haben wir noch genug andere offene Fragen. Mein Gast ist Elisabeth Nier von der Wirtschaftswoche. Frau Nier, es gibt verschiedene Anlässe. Der Rückzug des Grünen-Chefs Robert Habeck von Facebook und Twitter, aber auch massive Angriffe auf die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann, die zum Neujahr so eine Art Neujahrsstatement abgegeben hatte, gepostet hatte, Nazis raus. Und danach kam dieser Sturm, den man ja bekanntermaßen Shitstorm nennt heutzutage. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, Social Media ist Gift für den gesellschaftlichen Diskurs.
Ja, das halte ich für Unsinn. Ich halte es auch für eigentlich für falsch, dass Robert Habeck da einen Rückzieher von Twitter gemacht hat. Das ist natürlich eine persönliche Sache. Und wenn er meint, er muss das so machen, als teilweise eben auch als Privatperson, die ja da auch was aushalten muss, das muss man jedem Politiker zugestehen, dass er in Grenzen sich seine Kommunikationskanäle aussuchen kann. Ich akzeptiere das auch, wenn jemand sagt, ich setze mich nicht in bestimmte Talkshows oder will mit diesem oder jenem nicht auf dem Panel sitzen. Letztlich ist es immer eine persönliche Entscheidung. Aber man kann, finde ich, eigentlich nicht so ohne weiteres einen wichtigen Informations- und Debattenkanal anderen überlassen und die nicht zu bespielen. Und es gibt ja auch keinen inhaltlichen Zusammenhang. Also bloß, weil seine Daten geleakt worden sind, zu sagen, in meiner Eigenschaft als Parteivorsitzende nutze ich diesen Kanal nicht mehr.
Das ist ja das eine. Ne? Der größere Anlass war ja, dass er wiederholt nach der Bayernwahl, wo er schon mal so einen Tweet abgesetzt hatte, den man missverstehen konnte, in dem Sinne, als sei Bayern bis dato nicht demokratisch, hat er jetzt was Ähnliches zu Thüringen vor der dort bevorstehenden Landtagswahl abgesetzt gestern. Danach kam dann dieser Sturm und danach kam dann diese interessante Erkenntnis und die möchte ich mal kurz, er hat sich dann den klassischen Medien erklärt in einem Statement und die Begründung finde ich ganz interessant.
Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann. Das hat nach einer schlaflosen Nacht und meiner Selbstanalyse damit zu tun, dass Twitter jedenfalls auf mich abfärbt und das ist ja ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird und ich bin offensichtlich nicht immun dagegen, deswegen werde ich da aussteigen.
Sagt Robert Habeck, der Grünchef, der ausgestiegen ist mit großer Followerzahl, die er da quasi jetzt zurücklässt. Aber interessant an dieser Begründung finde ich, dass er für sich sagt, und das könnte man ja auch für andere geltend machen, das ist ein hartes Medium, das letztendlich eine vernünftige Kommunikation erschwert, verroht oder sogar ins Absurde führt.
Ja, aber bevor ich das beantworte, würde ich trotzdem noch sagen, es hat für mich trotzdem auch so ein bisschen was Eitles. Also es hat was von Selbstgeißelung. Ich bestrafe mich jetzt, ich gehe jetzt so auf Entzug. Und ein Politiker muss auch erstmal ein Star sein, damit zum Thema wird, wenn er nicht kommuniziert. Mich erinnert das so ein bisschen so an die Ja, alten Zeiten mit Joschka Fischer, der auch mal so Phasen hatte, wo er sich zurückzog, kein Interview gab und dann wurde darüber geredet, die Partei diskutiert und Joschka Fischer schweigt. Und das ist dann so der ultimative Adel, den man als Politiker erreichen kann, wenn darüber geschrieben wird, dass man nichts sagt. So, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen, so habe ich es empfunden, jedenfalls bei ihm eine Pose, obwohl ich ihm auch abnehme, dass er sich da ernsthaft Gedanken drüber gemacht hat. Und die Frage verleitet Twitter zu einer anderen Kommunikation. Also ich würde sagen, das kann man halt auch lernen. Das ist einfach eine Notwendigkeit für Politiker und Journalisten. Und ich persönlich glaube, dass ich eine bessere Printjournalistin bin, dadurch, dass ich Twitter auch nutze, vor allem dadurch, dass ich es passiv nutze. Aber ich profitiere so enorm auch von diesen ganzen vielen kleinen, knappen Alltagsbeobachtungen, schnellen, ironischen Einwürfen von Kollegen und Politikern. Ich habe auch das Gefühl, dass ich viele Politiker, über die ich ja nun mal vor allem schreibe, besser kennenlerne, dadurch, dass sie eben so flüchtige kleine Tweets oft machen. Und ich empfinde es als eine Bereicherung. Es ist kein Ersatz für einen geschriebenen Artikel in einem Wochenmedium, sondern macht diese Wochenmediumstexte besser. Und ich konsumiere auch sehr viele Texte über Twitter, über Facebook weniger. Für mich ist Facebook eher verzichtbar. Das nutze ich vor allem passiv. Das ist auch so ein bisschen ein politisches Statement gewesen. So nach Cambridge Analytica habe ich gedacht, mal gucken, was passiert, wenn man Daten oder wenn man Social Media abstinent ist. Ich muss das lesen als Journalistin, ich muss aber nicht viel posten und das ging erstaunlich gut.
Okay, das ist der Bereich, da können wir vielleicht auch nochmal im Fall der Journalistin Diekmann drüber sprechen, wie man sich verhält und was das auch bedeutet, wie man quasi lernt, mit diesem Medium umzugehen. Aber es gibt ja auch einen Bereich und der hat dann doch wieder mit diesem Daten Leak zu tun, indem wir sehen, dass da durchaus mehr passiert und mehr passieren kann. Das ist ein Begriff, den kannte ich bis gestern noch gar nicht, Doxing. Also wenn man mit Daten, die man irgendwie abgreift, in dem Fall ja illegal, wenn man diese Daten benutzt, um Leute unter Druck zu setzen, sie bewusst an den Pranger zu stellen oder ihnen auch einfach nur das Gefühl zu vermitteln, schau mal her, wir wissen mehr über dich. Das ist, glaube ich, so ein Privileg, das hatten früher die Geheimdienste. Jetzt könnte man zynisch positiv sagen, auch das ist demokratisiert.
Nee, das ist, finde ich, da gibt es wirklich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und da geht es um Privatsphäre und das ist nicht Demokratie, dass man über Menschen, die bestimmte Dinge nicht preisgeben wollen, Persönliches berichtet, zum Beispiel so Chats, das war ja im Fall Habeck so Unterhaltung mit der Familie oder so. Also das hat für mich nichts mit Demokratie zu tun. Ich glaube, die Demokratisierung ist einfach der intensivere Diskurs, dass auch in Politik, was manchmal schlecht ist, aber meistens eben gut, eine wahnsinnig schnelle Rückkopplung auf Entscheidungen kriegt, man schnell eine Stimmungslage gespiegelt bekommt, damit auch Fehler ja oft auch überhaupt erst auffallen. Und ich glaube, auch wenn immer so viel gesagt wird, Leute machen ihrem Hass und ihren Emotionen so schnell Luft und dadurch kommt auch diese ganze Wut überhaupt in die Welt, von der so oft in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Pegida und so die Rede war, dabei übersieht man schnell, dass es doch in den allermeisten Fällen ja auch gut ist, wenn Menschen sich spontan artikulieren können. Und also
ja, einerseits gut, aber natürlich fehlt, und gerade das gilt dann natürlich, wenn es öffentliche oder halböffentliche Personen sind, so etwas wie der zweite Blick. Ich meine, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, bei dem erleben wir das jetzt seit 2 Jahren eigentlich täglich mit einem gewissen Gewöhnungsgrad. Man könnte jetzt sagen, gut, die Welt steht immer noch, aber ich würde sagen, sie steht schlechter da. Und auch in unserem Debattenraum könnte man ja sagen, dadurch, dass gerade durch soziale Medien bestimmte Formen der Verkürzung und auch, was mich am meisten nervt, bei Twitter vor allem, die Marotte unter vielen, auch gerne unter Journalisten, dass es eigentlich auch immer irgendwie ironisch sein muss, dass das letztendlich auch doch Veränderung der Debattenqualität mit sich bringt.
Ja, also das stimmt, aber ich glaube, wir sind da einfach in einem kollektiven Lernprozess. So ähnlich wie in der Zeit, als das Fernsehen aufkam, viele Leute erstmal gedacht haben, das ist doch automatisch immer alles hundertprozentig die Wahrheit, was ich sehen kann, weil ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Und dann irgendwann der Diskurs darüber verstanden, man kann auch mit Bildern manipulieren, je nachdem, wie man sie auswählt, wie man etwas aufnimmt und so weiter. Und dann hat sich das Nutzerverhalten verändert oder mit dem gedruckten Wort, so früher der Satz, das habe ich doch schwarz auf weiß gelesen. Und ich glaube, ich versuche das meiner Tochter zu vermitteln, wenn sie im Klassenchat auf WhatsApp kommuniziert, dass ich sie so ein bisschen abpuffere dagegen, wenn da zu viel gepostet wird an Unfreundlichkeiten. Also von Mobbing würde ich in dem Fall nicht sprechen. Aber ich glaube, genauso wie man mit Kindern eine andere Mediennutzung heute praktizieren muss, gilt das auch für uns alle irgendwie, dass wir einfach stärker auswählen müssen. Wofür ist Twitter geeignet? Für den schnellen, kleinen, ironischen Tweet, wenn man da Lust drauf hat, ja. Aber es ersetzt eben nicht die aufwendige Analyse. Und ich glaube, es ist eben so, auch wenn die Leute vielleicht weniger Bücher auf Papier lesen, aber die aufwendige Hintergrundgeschichte wird ja trotzdem rezipiert und sie fällt vielleicht auch schneller auf, weil eben dann auch gute Geschichten gepostet werden können.
Mhm. Man kann als Spitzenpolitiker natürlich nicht darauf verzichten, in den sozialen Medien präsent zu sein. Dieser Satz galt, haben wir diskutiert bis gestern, Robert Habeck, der Grünen-Chef, der gesagt hat, bye bye Facebook und Twitter. Gestern Elisabeth Niawa, Götz Ali hier zu Gast, der hat gesagt, er hält das genau einen Monat durch und wahrscheinlich nicht länger. Schauen wir mal. Sie haben, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 6.177 Follower auf Twitter. Die werden Sie aber nicht verlassen.
Nee, also mir macht es Freude, vor allem auf Twitter viel zu lesen, ab und zu auch selber zu twittern. Ich lerne da nach wie vor viel. Als Journalist geht es auch gar nicht anders. Also ich muss Politikern folgen, um wirklich über sie schreiben zu können. Da passiert so viel, was nötig ist, um die Debatte zu verstehen. Es geht gar nicht anders.
Ich hatte so einen kurzen Traum gestern nach der Habeck-Entscheidung, wenn wir mal ein soziales Experiment machen würden. In der ganzen EU meinetwegen, damit es da keine grenzüberschreitenden Ungerechtigkeiten gibt, in der ganzen EU Social Media für einen Monat abschalten und mal gucken, was passiert. Ich glaube, die Leute hätten vor allem Zeit.
Die würden wieder mehr miteinander reden. Die würden, also ich glaube, so eine Detox-Phase sollte jeder sich ab und zu mal gönnen. Ich mache das auch ganz bewusst so an freien Tagen, dass ich wirklich das Handy weglege und sage, ich gucke heute Abend jetzt mal, wie es weitergeht und so, um einfach auch wertzuschätzen, was eine andere Form von Unterhaltung ist. Auch so ein bisschen, um Rollenmodell für meine Tochter zu sein, der ich das auch beibringen muss, weil sich ja Kinder viel abgucken. Und klar, ich glaube, dass viele Menschen unheimlich viel Zeit mit Social Media verschwenden. Zum Teil auch, also mehr junge Leute, die von Facebook längst weg sind, Instagram, Threema nutzen, da sich eher Bilder und Influencer-Geschichten angucken, als den Diskurs pflegen. Das ist nicht unbedingt eine sympathische Entwicklung und ehrlich gesagt, trotzdem, ich denke, wenn andere Eltern darüber klagen, denke ich immer, wie man bei uns übers Fernsehen gemeckert hat.
Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt hier die Rolle des Kulturpessimisten. Will sie auch gar nicht weiter ausfüllen. Ich meine, früher lag dann, glaube ich, die Bravo vielleicht mehr rum und die hat ja auch manchmal nicht mehr geliefert als Bilder. Aber die Frage ist natürlich, und da komme ich nochmal auf den Fall der ZDF-Journalistin Nicole Diekmann mit dem besagten Post Nazis raus und dem Sturm, den sie dann dafür erhalten hat. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, und ich glaube, da treffen wir uns, die Frage ist, wie nutzt man ein Medium? Und wenn man nicht übermäßig differenziert hineinruft in den Wald, dann darf man sich manchmal auch nicht wundern, wenn es relativ undifferenziert zurückkommt. Soll natürlich nicht beleidigend und diffamierend sein, aber das ist wahrscheinlich auch eine der Erkenntnisse.
Absolut. Und das will ich jetzt der Kollegin Nicole Diekmann, die das wirklich immer sehr klug und auch oft unterhaltsam macht auf Twitter, nicht unterstellen. Aber es gibt natürlich ganz oft solche kalkulierten Emotionsausbrüche. Twitter ist ein wahnsinnig emotionales Medium ja auch. Deswegen ist auch so ein bisschen erstaunlich, dass Robert Habeck gerade darauf verzichtet, weil ich finde, dass die Grünen und die AfD eben im Moment auch die emotionalen Parteien sind, während zum Beispiel die FDP, die früher auch mal anders aufgetreten ist, eher so den rationalen, unterkühlten Diskurs pflegt, ist so ganz interessant.
Aber sehr viel auf Social Media auch. Christian Lindner ist da ja auch ein sehr präsenter Kandidat.
Dieses so provozieren und dann eben auch mitnehmen, dass da dann eben sich auch viele solidarisieren, viele drüber aufregen und damit die Zahl der Follower auch ganz schnell nach oben schnellt und so. Also manchmal kommt mir das bei einigen Politikern auch sehr, sehr und auch bei Journalisten sehr, sehr kalkuliert vor und da muss man sich ja nicht dran beteiligen und da sind mir einfach diejenigen sympathischer, die es anders machen.
Okay, also wenn Sie unaufgeregt Twitter leben wollen, folgen Sie Elisabeth Nia. Wir wenden uns jetzt dem Auslöser all dieser Debatten zu, nämlich der Frage des großen Datenleaks. Und da gibt es ja mittlerweile erste Erkenntnisse. Es gibt vor allem eine Verhaftung, ein Tatverdächtiger, der verhaftet wurde. Das ist die Nachricht dieses Vormittags. Zugeschaltet ist jetzt Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Sie haben gerade die Pressekonferenz verfolgt des Bundeskriminalamtes. Was wissen denn die Behörden? Wer ist dieser Tatverdächtige?
Es geht um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen. Konkreter sind hier Generalstaatsanwaltschaft Hessen und Bundeskriminalamt erst einmal nicht geworden. Schon am Sonntagabend sei dessen Wohnung durchsucht worden und er sei vorläufig festgenommen worden. Das heißt, es geht hier noch um eine andere Durchsuchung als die, die wir schon gemeldet hatten im Fall des Heilbronners. Er ist vollumfänglich geständig und mit gewissen Fragezeichen, mit Kautelen, man ermittelt weiter, sagen die Ermittler auch, dass es sich nach dem, was man bisher weiß, Vorsicht, Vorsicht, um einen Einzeltäter handelt. Und dann kam eine Nachricht, die vielleicht für manche ein wenig überraschend sein mag, von der Generalstaatsanwaltschaft.
Der Beschuldigte wurde am 7.1.2019 durch den sachleitenden Oberstaatsanwalt und Beamte des Bundeskriminalamts zum Tatvorwurf umfassend vernommen. Er hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassend eingeräumt und ist geständig. Er hat über eigene Straftaten hinaus auch Aufklärungshilfe geleistet, also weitergehende Erkenntnisse letztlich geliefert. Mangels Haftgründen wurde der Beschuldigte in den Abendstunden des 7.01.2019 auf freien Fuß gesetzt und die vorläufige Festnahme in seinem Fall aufgehoben. Die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme seiner Wohnung sichergestellten Computer und Datenträger werden derzeit noch umfassend ausgewertet.
Also was vielleicht für manche überraschend sein mag, ist eben, dass derjenige wieder auf freien Fuß ist. Das hat Georg Ungefug, der Leiter der Zentralstelle für IT-Fragen bei der Generalstaatsanwaltschaft Hessen, eben gerade mitgeteilt. Der Grund ist unter anderem, dass es sich eben bei ihm um einen Heranwachsenden handelt und das hat Ungefug danach noch einmal betont, er wirklich wertvolle Hilfe geleistet haben soll, um auch an Informationen und vielleicht weitergehendes heranzukommen. Noch ein Satz zur Motivation. Er habe sich, so heißt es, über Geschädigte aufgrund öffentlicher Äußerungen geärgert. In welche Richtung, das ist bisher noch nicht bekannt. Das müssen wir jetzt noch hören, ob da möglicherweise, und auch das haben Sie extra angesprochen, dass es im Raum steht, ob es eine politische Motivation ist, die dahinter steht.
Das ist also unklar, diese politische Motivation, denn das ist ja letztendlich, ich gucke auch jetzt auch in Richtung Elisabeth Nias, das ist ja die große Frage, auch als man festgestellt hat, es ist kein Politiker beispielsweise der AfD unter den Betroffenen dieses Datenleaks. Aber dazu gibt es keine Informationen.
Wenn die Frage an mich geht, dazu gibt es bisher noch keine Informationen. Es gab vorher in Medien Informationen über die Alias, die derjenige benutzt hat, also Orbit und Goat, dass da eher eine rechte Motivation zu vermuten ist oder sich derjenige in diese Richtung entwickelt hat in den letzten Monaten und Jahren. Die Bestätigung von Seiten BKA und Generalstaatsanwaltschaft haben wir hier noch nicht.
Ja, eine mögliche Erklärung wäre ja auch, dass viele Datensätze offenbar älter sind. Das war, glaube ich, zumindest in einigen Fällen. Einige Politiker haben ja gesagt, oh Mann, das sind Sachen, die schon ein paar Jahre alt sind, auf jeden Fall aus früheren Funktionen. Und vor einigen Jahren gab es ja zum Beispiel einfach noch keine AfD-Politiker im Bundestag. Also möglicherweise war auch einfach das Potenzial derjenigen, die er da abgefischt hat, kleiner zu dem Zeitpunkt. Könnte eine Erklärung sein.
Alles klar. Ein weiteres Thema, das uns heute beschäftigt, nicht die Gewalt der Worte im Netz, sondern ganz reale Gewalt gegen einen Menschen. Der Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz wurde am Abend in Bremen zusammengeschlagen, schwer verwundet. Abgeordneter der AfD, Landeschef der AfD in Bremen. Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, ist weiter an meiner Seite. Und wir bringen uns auf den Stand mit unserer Korrespondentin in der Hansestadt, mit Felicitas Böselage. Was weiß man denn über diesen Angriff und vor allem zu der drängenden Frage, wer könnten die Täter sein?
Man weiß, dass er vermutlich von drei vermummten Unbekannten zusammengeschlagen worden ist, nachdem er bei einer Veranstaltung am Bremer Theater am Goetheplatz war, also in der Innenstadt von Bremen. Und er selbst kann sich an die Tat nicht erinnern. Er ist wieder ansprechbar und gibt auch schon Interviews im Krankenhaus. Die Polizei geht aber von einer politisch motivierten Tat aus, einfach weil er der Landeschef der AfD in Bremen ist. Genau aus welchem Spektrum die Täter kämen, will die Polizei aber noch nicht sagen oder kann sie einfach noch nicht sagen. Sie ermitteln jetzt in alle Richtungen. Konkrete Tatverdächtige gibt es nämlich noch keine. Was man vielleicht wissen muss, ist, dass Magnitz hier in Bremen das Gesicht der AfD ist. Also die AfD ist relativ klein und er ist der Landeschef. Jetzt steht der Wahlkampf für die Landtagswahlen im Mai an und er ist auch eine Schlüsselfigur jetzt in diesem Landtagswahlkampf.
Es gibt also auch keine Gruppe beispielsweise, die sich bekennt. Gibt es sonst andere Stimmen, Reaktionen?
Es gibt keine Gruppe, die sich bekennt. Die AfD selbst sagt, dass der Angriff das Ergebnis einer andauernden Hetze von Politikern und Medien gegen sie sei. Aber durch die Bank sind die politischen Reaktionen Entsetzen und Abgrenzung und scharfe Verurteilung der Tat. Also die Bundesregierung schreibt zum Beispiel, der brutale Angriff auf den Bundestagsabgeordneten Magnitz in Bremen sei scharf zu verurteilen. Und auch die Bremer Landesregierung sagt, sie sei erschüttert. Wer diesen Weg beschreite, spalte unsere Gesellschaft, schreibt sie.
Felicitas Böselager, vielen Dank für diesen Stand nach Bremen, für diesen Stand zu dieser Stunde. Elisabeth Nia, was wir gerade gehört haben an Reaktion, ist eine Selbstverständlichkeit, das Entsetzen über eine solche Tat auszudrücken. Es ist aber trotzdem notwendig, dass man das tut, vielleicht auch gerade in dieser speziellen Konstellation, dass es einen AfD-Politiker trifft.
Ja, absolut. Und es ist ja insgesamt so, dass die Spitzenpolitiker allesamt mehr Bedrohungen ausgesetzt sind. Ich habe so über die Jahre immer wieder mit einigen zu tun gehabt, die das wirklich auch erlebt haben. Wolfgang Schäuble, Oskar Lafontaine, die ja richtig Opfer von Attentaten waren. Ich war auf dem linken Parteitag als Sarah Wagenknecht, einige erinnern sich vielleicht noch dran, vor vielleicht so 2-3 Jahren mal eine Torte ins Gesicht bekommen hat. Und also das waren Extremsituationen, auch wenn, und also mich lädt das auch, wenn keine bleibenden Schäden hinterlassen. Ich glaube, die Politiker sind hinterher nicht mehr die gleichen. Also die fühlen sich, glaube ich, einfach wahnsinnig verletzlich und auch diejenigen, die daneben stehen. Man weiß in so einem Moment nicht, was in so einer Torte drin ist oder man weiß nicht, wenn man zusammengeschlagen wird, was die Folgen sein können. Mhm. Und ich glaube, es gehört heutzutage eben dann doch schon eine ganze Menge dazu zu sagen, ich mache diesen Job dann trotzdem. Petra Pau von der Linken ist auch jemand, die jahrelang immer wieder eingeworfene Scheiben in ihrem Abgeordnetenbüro hatte, viele Morddrohungen und so weiter. Also das ist auch ein Anlass, einfach nochmal ein bisschen Respekt zu zeigen vor Leuten, die diesen Job trotzdem machen.
An Ihrer Schilderung, Frau Nier, merkt man auch die verschiedenen Politiker und Parteien, die Sie genannt haben. Es trifft in gewisser Weise alle gleichermaßen. Es trifft wahrscheinlich die, die exponiert stehen im politischen System, also zum Beispiel eher links, ganz links, die Linke, die Grünen in Ostdeutschland mit Wahlkreisbüros. Jetzt eben der Fall der AfD, der ja in den letzten Tagen auch nicht der erste war. Es gab zuvor auch schon Angriffe auf AfD-Einrichtungen und Politiker, beileibe nicht so schwer, zum Glück nicht so schwer wie dieser Fall jetzt in Bremen. Jetzt gibt es diese Kritik der AfD, wir haben es gerade gehört von unserer Korrespondentin, die sagen, und das ist eine Kritik, die uns übrigens auch über Social Media hier in den Kanälen auf Deutschlandfunk Kultur stark erreicht hat, es ist auch eure Form der Berichterstattung, es ist die Form, wie die Öffentlichkeit mit dieser AfD umgeht, wie sie dämonisiert wird, dass so etwas möglich ist. Wie geht man mit diesem Vorwurf um?
Das halte ich für Quatsch. Es ist aber auch nicht der richtige Moment, glaube ich, so emotional dann zu reagieren, wie es zum Beispiel Cem Özdemir gemacht hat, der gesagt hat, Hass, also hat erstmal gesagt, er verurteilt natürlich dieses Attentat, hofft, dass die Täter schnell gefasst werden. Aber das sei auf jeden Fall falsch, Gewalt sei falsch, weil man Hass nicht mit Hass beantworten soll. Und das war der eine Satz zu viel. Also ich glaube, Medien und auch Politiker anderer Parteien sollten einfach sehr darauf achten, sich in dieser Situation nicht anfechtbar zu machen. Auch wissen, dass die AfD natürlich eine Partei ist und das ändert nichts dran, dass man Gewalt gegen sie nicht gutheißen darf. Aber dass es natürlich eine Partei ist, die alles instrumentalisiert, um sich selber als Opfer darzustellen. Mhm. Und damit natürlich auch total oft durchdringt. Mir ist gerade wieder jemand begegnet, der sagt, es sei ja furchtbar, dass die AfD nie zu Talkshows eingeladen werde und die werde ja von den Medien so unfair behandelt. Wenn man nachzählt, sieht man, das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Das stimmt nicht und trotzdem haben solche Vorwürfe Widerhall. Und natürlich wird die AfD, also es ist jedenfalls sehr wahrscheinlich, auch diese Tat jetzt in Bremen instrumentalisieren und damit auch eine Wirkung erzielen. Und dem muss man, glaube ich, mit besonders viel Faktenkenntnis und Treue und Detailliertheit entgegentreten.
Es passiert in gewisser Weise diese Instrumentalisierung. Ich bin jetzt etwas zurückhaltend bei dem Wort, denn es ist eben das Foto des Verletzten, des Schwerverletzten, das ganz viel zu finden ist, zu sehen ist auf sozialen Medien, auf diesen Kanälen nicht zu finden ist, auf den Kanälen der klassischen Medien, weil es eine bewusste Entscheidung ist, ein solches Gewaltfoto nicht zu zeigen, was aber natürlich auch wieder Stoff sein kann für die Theorien, man wolle sozusagen der AfD das nicht zugestehen, was man anderen zugestehen würde.
Ja, aber ich glaube, so die Erfahrung der letzten 2 Jahre im Umgang mit der AfD ist ja dann letztlich auch, dass man sich trotzdem die eigenen Diskurse und die Debatten nicht zu sehr von ihnen bestimmen lassen sollte. Also, dass wir eigentlich aus dieser ganzen Situation im Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise, Migrations-, Integrationsdebatten, Grenzöffnungs- oder Schließungsdebatten, eigentlich ja auch gelernt haben, dass der richtige Weg ist, selber zu entscheiden, was hält man für relevant, was sind die wichtigen Themen und darüber zu schreiben. Das können auch die Themen sein, die die AfD auch gerade für wichtig hält, aber eben auch nicht über jedes Stöckchen zu springen. Und wenn es gute Gründe dafür gibt, Gewalt oder auch sehr persönliche Fotos, das ist ja, dient ja eigentlich dem Schutz der Verletzten, solche Bilder nicht zu zeigen, muss man sich da auch nicht in extenso für rechtfertigen. Man kann das auf irgendeiner Homepage klarstellen und das reicht dann, glaube ich, auch. Ist gut, dass Sie es hier nochmal ansprechen.
Ja, ja. Aber nein, weil die Frage kam auch an uns gerichtet. Warum zeigt ihr das nicht? Und es gibt eben, Sie haben es gerade begründet, klare Kriterien für journalistische, seriöse journalistische Arbeit, nach denen Dinge gezeigt werden. Und die gelten für alle gleichermaßen, egal ob der verprügelte Politiker von den Grünen wäre oder von der AfD. Das ist wahrscheinlich wichtig, dass man das einfach auch nochmal sagt an dieser Stelle.
Ja, und heutzutage gelten diese Standards noch mehr als früher. Also zum Beispiel auch Nachrichtensendungen im Fernsehen sollen ja trotzdem auch so sein, dass man sie auch mit einer 13-Jährigen gucken kann. Trotz allem. Und gerade heute ist es ja so, dass diejenigen, die danach suchen, diese Bilder trotzdem finden. Es gibt ja eine Öffentlichkeit auch dafür. Das rechtfertigt noch umso mehr, finde ich, dass es dann nicht in der Tagesschau gezeigt werden muss.
Es geht ohne ihn weiter. Elmar Brok, das Urgestein der CDU im Europaparlament, wird aufhören müssen. Er will nicht, aber die CDU in NRW, der Vorstand dort, hat heute beschlossen, ihn nicht wieder aufzustellen für die nächste Europawahl. Frau Nia, ist Europa ohne Elmar Brok vorstellbar?
Er war ja irgendwie schon immer da. Er war, glaube ich, auch wirklich mächtig einflussreich. Hatte immer so ein bisschen einen Auftritt von unfreiwilliger Komik, fand ich. Wurde deswegen wahrscheinlich auch unterschätzt, aber tatsächlich sehr geschätzt von den Verantwortlichen. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt nicht nur ein Generationenwechsel im Gange ist, sondern die Parteien wirklich auch die erste Reihe nach Brüssel schicken. Mhm. Frau Barley bei der SPD, Nicola Beer bei der FDP. Man kann die persönlich ganz unterschiedlich bewerten, aber es sind auf jeden Fall bekannte Namen, die auch wichtige Jobs aufgeben. Und insofern, glaube ich, ist es nicht unbedingt insgesamt eine Verschlechterung, wie die Parteien sich personalpolitisch aufstellen.
Es ist nicht mehr nur unbedingt der Opa, der nach Europa geschickt wird. Wobei Elmar Brok...
Jetzt wird ein Opa weggeschickt.
Genau, genau. Und er war sehr jung, als er ins Europaparlament kam. Er ist nämlich eigentlich fast so alt wie das Europaparlament selbst, das es seit 1979 gibt. Und seit 1980 saß Elmar Brok darin.
Klingt nach einer fulminanten Abschiedsparty.
Ja. Und er ist auch noch Brexit-Beauftragter. Das heißt, sein Job ist da möglicherweise sowieso auch erledigt. Wir sagen einfach erstmal, Elmar Brok, danke für viele Jahre Europapolitik. Der Tag mit Elisabeth Nia, viele Jahre bei der Zeit, seit 2017 Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Seit langem auch, das kann ich ergänzen, intensive Beobachterin der politischen Landschaft in Deutschland. Und die hat ja spannende Wegmarken vor sich in diesem Jahr. Gleich 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland neben der Europawahl und der heute schon erwähnten Bremenwahl. Und die Parteien bereiten sich ja auch darauf vor. Wir hatten gerade das Dreikönigstreffen der FDP. Wir hatten natürlich die winterliche Inszenierung der CSU inklusive AKK. Heute beenden die Grünen ihre Klausur in Frankfurt. Achtung, oder die SPD, die nicht zu vergessen, die kommt heute zusammen in Osnabrück, hat den schönen Titel gewählt, Neue Stärke. Wird das denn spannend, Frau Nia, oder wird das eher ein demokratisches Trauerspiel, was uns bevorsteht im nächsten Jahr?
Also ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Ich finde, man merkt jetzt schon, dass es plötzlich wieder eine ganz neue Bereitschaft gibt, sich mit ostdeutschen, nicht nur politischen Fragen und dem Thema, wie stark wird die FDP, AfD in den Landtagen, was ja so vielleicht die relevanteste politische Frage der nächsten Monate da oder zum Thema Ostdeutschland ist, sondern ich stelle auch eine viel größere Bereitschaft fest, sich mit ostdeutschen Biografien, Prägungen, Besonderheiten zu beschäftigen. Und das ist total überfällig. Ich finde, gerade als Mensch, der in Berlin lebt, ich lebe jetzt auch im Ostteil, meine Tochter ist in der Schule, wo viele Eltern DDR-Biografien noch haben, kommt man ja eigentlich nach wie vor aus dem Staunen oft nicht heraus, was in diesem Land alles passiert ist. Und ich finde, das ist ein sehr guter Moment, um innezuhalten und zu fragen, ob die Weichenstellung, die wir so vornehmen, bei der ganzen Regionalpolitik, also ich hoffe eigentlich, dass 2019 ein Jahr der Inhalte stärker als so der Parteipolitik wird. Im letzten Jahr haben sich die Parteien sehr stark gehäutet.
Wobei natürlich Wahlkämpfe dafür nicht unbedingt förderlich sind. Also für dieses Besinnen, dieses Innehalten auf Themen setzen.
Naja, vielleicht die ersten Monate des Jahres 2019. Ich glaube auch, man kann einen Europawahlkampf machen und trotzdem sehr inhaltliche Debatten über Europa führen. Wie kann das eigentlich funktionieren mit einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik, Grenzsicherung, Eurobudget, Finanzminister? Ist eine europäische Arbeitslosenversicherung eine gute oder schlechte Idee? Wie muss man sie ausgestalten? Wie macht man eine gemeinsame Klimapolitik? Also ich glaube, da gibt es genug große inhaltliche Diskussionen, die man auch führen kann im Moment.
Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, ich eine Befürchtung habe, bei der Europawahl wie auch bei den 3 ostdeutschen Landtagswahlen, dass es ganz stark diese Zweiteilung geben wird. Hier die offene, freie Gesellschaft, dort den Populismus. Was ja in der Tat auch wirklich eine Fragestellung ist. Nur wenn die Wahlkämpfe am Ende alles andere unterordnen, hat man vielleicht eine Wahl gewonnen, aber danach ganz viele Debatten nicht gelöst. Ich denke da in gewisser Weise auch an Frankreich und die Zuspitzung, die wir da hatten und haben.
Ich halte das auch für eine Riesengefahr. Ich sehe es genauso, bin auch froh, dass Sie es ansprechen. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen die doch überraschende Stärke der Grünen in Ostdeutschland, die ja in den Landesparlamenten lange damit gekämpft haben, da überhaupt reinzukommen, die 5%-Hürde zu überschreiten, Parteistrukturen aufzubauen, die funktionieren. Jetzt haben sie es gehabt. Gerade dazu eine interessante Umfrage in der Leipziger Volkszeitung, phasenweise sogar die CDU in einigen Regionen sogar die CDU überholt. Ich glaube, das liegt an dieser Polarisierung AfD-Grüne. Da verändert sich wirklich auch in Ostdeutschland was. Und trotzdem ist es eine Gefahr, wenn, glaube ich, so die identitätspolitischen Debatten von kultureller Zugehörigkeit und so weiter die klassischen ökonomischen Fragen überdecken, weil doch einfach ganz viele Probleme auch über Umverteilung und über Geld gelöst werden können. Und wenn in der öffentlichen Diskussion sich das nicht mehr niederschlägt und so getan wird, als seien diese Diskussionen irrelevant, dann werden, glaube ich, viele total wichtige Dinge nicht passieren. Also nur ein Beispiel vielleicht, Rentendebatte. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen einen Überbietungswettbewerb beim Thema Rente in Ostdeutschland bekommen. Und ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem, das in der Sozialpolitik im Moment gelöst werden muss. Im Gegenteil, wir haben gerade sehr hohe Rentensteigerungen und zusätzliche Ausgaben für Renten schon verabschiedet bekommen.
Elisabeth Snier war zu Gast hier in Studio 9 im Deutschlandfunk, Kulturchefreporterin der Wirtschaftswoche. Was wären Ihre großen Geschichten 2019 oder zumindest jetzt zu Beginn?
Viel Ostdeutschland wegen der Landtagswahlkämpfe, aber das ist mehr der Anlass als der Inhalt. Ich habe mir da ein paar schöne, große, aufwendige Recherchen vorgenommen. Viele große strukturpolitische Fragen, ein bisschen Europa. Ja, und da freue ich mich drauf.
Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke für die Einladung.
Mein Name ist Corbinian Frenzel. Danke für das Interesse. Bis hierhin. Tschüss.